Anfang der 70er Jahre erklärte US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Lateinamerika stand fortan im Fokus von Repression und Gewalt. Doch der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Das sagen selbst konservative Politiker. Er hat Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet, Politik und Politiker korrumpiert und Menschenrechte schwer verletzt. Gleichzeitig boomt das illegale Geschäft. Die Drogenkartelle sind mächtiger denn je. Inzwischen hat die Zahl der Fürsprecher einer Legalisierung zugenommen. Darunter auch neoliberale Ideologen wie beispielsweise Milton Friedman und Friedrich August Hayek. Sie sprachen sich schon vor Jahren für die totale Freigabe aller Drogen aus, allerdings ohne staatliche Einmischung. Im Gegensatz zur linken Regierung der Frente Amplio in Uruguay. Ihr ist es zu verdanken, dass Uruguay 2013 als erster Staat der Welt Cannabis legalisiert hat. Eine Bilanz. Alljährlich im Dezember lockt die Expo Cannabis in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, Tausende von BesucherInnen an. Die meisten sind unter 30. Viele kommen auch aus den Nachbarländern, wo der Stoff nach wie vor strikt verboten ist. Einige MessebesucherInnen tragen grüne Topfpflanzen mit lanzettförmigen Blättern wie Trophäen vor sich her. Sie kommen aus dem Workshop Einführung in den Cannabisanbau. Dort hat der Kursleiter gezeigt, wie man mit einer Spezialschere vorsichtig die Blüten aus der Pflanze herausschneidet. Im Dezember 2013 hatte Uruguay weltweit Aufsehen erregt. Das kleine Land war der erste Staat auf der Welt, der Cannabis vollständig legalisiert und reguliert hatte, vom Anbau bis zum Vertrieb und Verkauf. Die neue Drogenpolitik verschob den Fokus von Repression und Gefängnis auf Menschenrechte und Gesundheit. Und sie erteilte dem gewaltgeprägten Krieg gegen Drogen eine Absage.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
Anfang der 70er Jahre erklärte der damalige US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Das bedeutete fortan Krieg gegen Drogen. Schlachtfeld ist bis heute vor allem Lateinamerika. Dieser Krieg hat seitdem aber Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet und Politik und PolitikerInnen korrumpiert. Doch das lukrative illegale Geschäft mit Drogen boomt weiter. Die Drogenkartelle sind mächtiger denn je, die Gewinnspannen suchen ihresgleichen, die Schäden ebenso. José Pepe Mujica, von 2010 bis 2015 Präsident Uruguays, zieht eine Bilanz.
Im Jahr 1985 gab es schätzungsweise 1500 Konsumenten von Marihuana. Heute sind es 150.000 Konsumenten in meinem Land. Wir haben viele Leute hinter Gitter gebracht, viel Geld in die Repression gesteckt. Schlimmer als die Drogensucht ist der Drogenhandel.
Marihuana macht den Löwenanteil des Drogenkonsums in Uruguay aus. Der vorwiegend aus Paraguay geschmuggelte Stoff ist nicht selten mit Neopren, Teer, Hundefutter, Exkrementen, Agrogiften oder Ammoniak gestreckt. Eine Gefahr für die Gesundheit der Kiffer. Demonstrationen für eine Legalisierung von Marihuana wurden im Laufe der Jahre in der Hauptstadt Montevideo immer größer. Vor allem seit 2005 die Linke die Regierung stellt. Mujica will deshalb nicht länger zusehen, wie sich der illegale Markt und Drogenhandel weiter ausbreiten. Während seiner Regierung wird die Legalisierung in Angriff genommen. Im Dezember 2013 ist es soweit. Der uruguayische Kongress stimmt dem Cannabis-Gesetz zu. Milton Romani erklärt, wie das Gesetz den Zugang zum Stoff regelt. Romani ist bis 2016 Chef der nationalen Drogenbehörde in Uruguay.
Es gibt drei Zugänge. Den Anbau von bis zu 6 Pflanzen für den persönlichen Gebrauch, pro Haushalt, nicht pro Person. Dann der Zugang über einen Club von 15 bis zu 45 Personen, die in einer Kooperative organisiert sind. Der dritte Zugang, der uns mehr Zeit gekostet hat, besteht aus einem Netz von Apotheken. Die Zugänge schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn du selbst anbaust, kannst du nicht Mitglied in einem Club werden oder Cannabis in einer Apotheke kaufen.
Weit über 40.000 KonsumentInnen haben sich in Uruguay inzwischen offiziell registrieren lassen. Der Stoff kommt aus dem eigenen Garten oder aus Pflanzungen von über 100 Cannabis-Clubs. Die meisten decken ihren Bedarf jedoch in Apotheken. 10 Gramm pro Woche stehen jedem zu.
Die Leute, die Cannabis konsumieren, sind offiziell registriert. Sie können ihre Ration rauchen, ohne dass es ihre Gesundheit schädigt.
Cannabis für Apotheken wird unter staatlicher Aufsicht von privaten Firmen produziert. Der Joint aus der Apotheke ist garantiert nicht gepanscht und verhilft so dem Recht auf Gesundheit zur Geltung. Dennoch blieb Kritik an dem Gesetz nicht aus. Es hieß, der Drogenkonsum würde angeheizt. Milton Romani wiegelt ab.
Es ist ein Verständnis von Konsum, das nichts mit Laissez-faire zu tun hat, auch nicht mit, nun können wir die Sau rauslassen. Auf keinen Fall.
Das sei anders als in einigen US-Bundesstaaten, wo Cannabis ebenfalls legalisiert, aber nicht reguliert wurde und weiter gemixt und gepanscht werden könne. Dort sei es ein Geschäft zwischen Privaten. Die einen produzieren und vermarkten, andere wiederum kaufen Cannabis. Bei der Kontrolle dieser Kette ist der Staat nicht sonderlich präsent. Ein freier, unregulierter Markt sei für Uruguay keine Option gewesen, unterstreicht Romani. Im Vordergrund stünden Schadensbegrenzung und vor allem die Gesundheit der KonsumentInnen und nicht das große Geld.
Das uruguayische Modell ist kein freier Markt. Der Preis wird vom Staat festgelegt. Werbung ist nicht erlaubt, auch keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Marken und Produkten.
Diego Oliveira ist Nachfolger von Milton Romani. Er zieht eine erste Bilanz der neuen Drogenpolitik. Gesundheitspolitisch sei sie ein Erfolg. Doch dann räumt er ein:
Der Markt für illegales Marihuana ist geschwächt, aber er besteht immer noch. Das lässt sich nicht leugnen, denn bei Razzien werden immer wieder Drogen beschlagnahmt, vor allem Marihuana, das aus dem Ausland geschmuggelt wird, vor allem aus Paraguay. Von dort kommen 90% des Stoffs, der insgesamt in Südamerika konsumiert wird.
Das Gesetz gilt für alle Konsumenten ab 18 Jahren. Das heißt, die Jüngeren sind weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen. Dort sind auch noch andere Drogen im Angebot. Mujica beklagt:
Hier in Uruguay passiert Folgendes. Wenn es kein Marihuana gibt, bietet der Drogenhändler Pasta Base an. Dann haben wir es allerdings mit so etwas wie einer Vergiftung zu tun.
Pasta Base ist in anderen Ländern auch unter dem Namen Crack bekannt. Es ist ein Abfallprodukt der Kokainherstellung. Manchmal wird auch Benzin, Koffein und Phenacetin zugemischt. Pasta Base ist billiger und schneller wirksam als andere Drogen. Der Rausch ist kürzer und verursacht eine starke und schnelle Abhängigkeit. Boca, übersetzt Mund oder Schlund, wird der Verkaufsplatz der Dealer genannt. Das kann ein Hauseingang, ein verwildertes Grundstück oder auch eine armselige Hütte sein. Auch der 22-jährige Nicolas hat sich dort früher seine Pasta Base geholt. Er ist inzwischen von seiner Sucht geheilt. Das ist kein Leben mehr, es zerstört dich. Es gibt ja einen Moment des Highseins, aber letzten Endes ist es fürchterlich. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Du schmeißt alles hin, verkaufst alles, endest als kleiner Gauner. Es ist egal, ob deine Wohnung schmutzig ist oder sauber, es ist dir egal. Ein weiteres Manko der bisherigen Drogenpolitik? Apotheken, die Marihuana anbieten, gibt es in den armen Vierteln nicht. Gepanschtes Cannabis und Pasta Base sind dann oft die einzige Alternative. Gesang einer Hip-Hop-Gruppe aus dem armen Viertel Borro in Montevideo. Ein Labyrinth von unbefestigten Wegen, staubig im Sommer, nicht selten voller Schlamm im Winter, führt in und durch das Viertel. Abwässer fließen entlang der Wege. Der illegale Markt ist umkämpft. In den ärmeren Vierteln Montevideos kommt es immer häufiger zu Schusswechseln zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Eigentlich sollten mit dem Cannabis-Gesetz auch Kriminalität und Gewalt eingedämmt werden. Doch diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Immer mehr kleine Dealer landen hinter Gittern. Vor allem arbeitslose, oft alleinerziehende Frauen, die in der Droge einen rettenden Strohhalm sehen.
Der Kleinhandel liegt vor allem in Händen von Frauen. Sie trifft es am meisten, wenn es zu Strafen und Gefängnis kommt. Und nicht nur sie leiden dann, sondern die Familie, die sie ernähren.
Um Gewalt und Drogenbanden wirkungsvoller zu bekämpfen, bedarf es wohl einer umfassenderen Drogenpolitik. Die sollte sich nicht nur auf eine sogenannte sanfte Droge wie Marihuana beschränken.
Wir schlagen vor, alles Punkt für Punkt zu überprüfen. Denn man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Nicht alle Substanzen sind gleich, auch nicht die Menschen, die sie konsumieren.
So Florencia Lemos von der Nichtregierungsorganisation Pro Derechos. Sie hat schon früher angedeutet, was ihr Kollege Martin Colliasso offen sagt.
Eigentlich müssten alle Drogenmärkte reguliert werden. Beispielsweise auch der illegale Kokainhandel. Dann würde auch der Konsum von Pasta Base weniger problematisch sein.
Das hieße weniger Strafen und wohl mehr Gesundheit. Doch dafür wäre eine gemeinsame, grenzüberschreitende Drogenpolitik in Südamerika erforderlich. Dort überwiegen allerdings konservative und reaktionäre Regierungen. Sie schwimmen im politischen Fahrwasser der USA und machen beim Krieg gegen Drogen mit. Und Washington wird diesen Vorwand für Interventionen nicht so ohne weiteres aus der Hand geben. Seit März diesen Jahres regiert auch in Montevideo eine rechtskonservative Regierung. Sie hat versprochen, das Cannabis-Gesetz nicht zu kippen, will aber auf keinen Fall Legalisierung und Regulierung auf andere Drogen ausweiten, sondern setzt auf Repression.